Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Am Mikrofon ist Marina Schweizer. Willkommen zu 2 Stunden der Abend hier im Deutschlandfunk. Und am Anfang dieser Sendung haben wir wie gewohnt Berichte zum aktuellen Tagesgeschehen. Natürlich beleuchten wir die Lage in der Corona-Krise und die Diskussion um eine mögliche Lockerung der Beschränkungen. Die nimmt der Bundespräsident heute zum Anlass seiner Fernsehansprache. Wir berichten vorab schon einmal über seine Kernaussagen und gegen 7:50 strahlen wir die Rede in voller Länge hier aus. Wir berichten über aktuelle Warnungen der Weltgesundheitsorganisation und über ein außergewöhnliches Osterwochenende im Vatikan. Im Hintergrund ab 18.40 Uhr analysiert Hans-Günther Kellner die Lage in Spanien während der Corona-Krise. Er hat dem Stück den Titel Fehler im System gegeben. So ausgelassen wie sonst ist das Osterwochenende dieses Jahr bei weitem nicht. Familienbesuche finden oft nicht statt und wenn doch, dann bei manchen mit schlechtem Gewissen. Die Diskussion um Lockerungen der Maßnahmen, die nehmen zu. Am Mittwoch soll beraten werden, wie es weitergeht. Und in diese Wartezeit hinein setzt jetzt der Bundespräsident seine Fernsehansprache. Sie wird erst in einer Stunde ausgestrahlt. Theo Gers kennt schon einige Aussagen.
Geduld, Disziplin, Solidarität. Dieser Dreiklang ist für Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier das Gebot der Stunde. In seiner außergewöhnlichen Fernsehansprache, die deshalb aus der Reihe fällt, weil sich das Staatsoberhaupt üblicherweise nur zu Weihnachten und nicht aus einem aktuellen Anlass heraus an die Bürger wendet, schlägt Steinmeier den Bogen zur Bedrohung durch das Coronavirus.
Ausgerechnet an Ostern, dem Fest der Auferstehung, wenn Christen weltweit den Sieg des Lebens über den Tod feiern, müssen wir uns einschränken. Einschränken, damit Krankheit und Tod nicht über das Leben siegen.
Steinmeier mahnt, sich auch an diesem Osterwochenende weiter an die Kontaktbeschränkungen zu halten. Und er bittet um Geduld und Vertrauen in die Regierenden in Bund und Ländern. Für diese Krise gäbe es kein Drehbuch.
Ich bitte Sie auch alle weiterhin um Vertrauen, denn die Regierenden in Bund und Ländern wissen um ihre riesige Verantwortung. Doch wie es jetzt weitergeht, wann und wie die Einschränkungen gelockert werden können, darüber entscheiden nicht allein Politiker und Experten, sondern wir alle haben das in der Hand. Durch unsere Geduld und unsere Disziplin, gerade jetzt, wenn es uns am schwersten fällt.
Trotz der einschneidenden Maßnahmen ist die Mehrheit der Deutschen mit dem Krisenmanagement der Regierung zufrieden. Nach einer Umfrage der Nachrichtenagentur dpa bewerten 66% der Deutschen das Handeln der Regierung Merkel-Scholz eher positiv. Vor 2 Wochen waren es 54%. Damit ist auch die Akzeptanz der Maßnahmen weiterhin hoch. So lobt auch Steinmeier die Bereitschaft, sich zurückzunehmen, durch persönlichen Einsatz und Verzicht, den bisher jeder leiste, den aber jeder und jede auch weiter erbringen müsse.
Noch ist die Gefahr nicht gebannt, aber schon heute können wir sagen, jeder von Ihnen hat sein Leben radikal geändert. Jeder von Ihnen hat dadurch Menschenleben gerettet und rettet täglich mehr.
Zugleich mahnt der Bundespräsident zur Solidarität. Die Gesellschaft stehe an einer Wegscheide, im Alltag, wo es um Ellbogen raus und Hamstern oder Wertschätzung für den anderen gehe, ebenso wie in der Politik. Da gelte Solidarität vor allem in Europa.
Deutschland kann nicht stark und gesund aus der Krise kommen, wenn unsere Nachbarn nicht auch stark und gesund werden. 30 Jahre nach der deutschen Einheit, 75 Jahre nach dem Ende des Krieges, sind wir Deutsche zur Solidarität in Europa nicht nur aufgerufen, wir sind dazu verpflichtet.
Erst am Donnerstag hatten die Euro-Finanzminister ein 500 Milliarden Euro schweres Rettungspaket für die Eurozone beschlossen. Ein weiteres Paket für den Wiederaufbau nach der Krise wird aktuell vorbereitet. Dessen Finanzierung mit oder ohne Corona-Bonds ist unter den beteiligten Ländern umstritten.
Berichtet Theo Gers aus Berlin. Das mit der Geduld, die der Bundespräsident in seiner Rede auch anmahnt, das ist so eine Sache. Viele Menschen haben 4 Tage am Stück frei über Ostern, also auch kein Homeoffice. Da wären diese Feiertage eine gute Gelegenheit auszubrechen, bevor einem die Decke auf den Kopf fällt. Aber das mit den Ausflügen ist eben jetzt eine Abwägung zwischen Freiheit und Gesundheitsschutz. Ludger Fittkau blickt heute für uns im Covid-19-Ausnahmeprogramm Ausnahmezustand in die einzelnen Bundesländer. Er ist uns jetzt zugeschaltet. Herr Fittkau, lassen Sie uns zunächst mal kurz in den Süden Deutschlands schauen. In Bayern gibt es ja die strengeren Ausgangsbeschränkungen. Dort hatten die Behörden explizit dazu aufgerufen, an den Ostertagen nicht in die Berge oder an die Seen zu fahren, auch weil man die Rettungssanitäter und die Bergwacht entlasten will. Ist das denn gelungen?
Ja, Frau Schweizer, man muss das sagen. Ich habe mit mehreren Polizeipräsidien in Bayern und Franken sprechen können und alle haben mir gesagt, es ist gut gelaufen bis Stand heute Nachmittag. Natürlich schaut man noch auf die Ostertage, auf Ostersonntag und Ostermontag. Da werden natürlich noch mehr Leute ins Freie drängen, wie Sie schon gesagt haben. Und Kommissar Enrico Ball, der spricht für das Polizeipräsidium Unterfranken und der ist für die Bayerische Rhön zuständig.
Das ist auch unsere große Bitte, der Appell an die Bevölkerung, dann momentan auf die Ausflüge in die wirklich schöne Rhön zu verzichten. Die Bergwacht und alle anderen Rettungsassistenten werden natürlich sehr stark belastet, wenn es zu Unfällen kommt und die Bergwacht ausrücken muss. Ist natürlich auch momentan ein Problem mit dem Infektionsrisiko, wenn es zum Unfall kommt und erste Hilfe geleistet werden muss. Und ja, die Ehrenamtlichen leisten natürlich dann auch Arbeitszeit und Stunden und stehen unter Umständen ihrem Hauptamt als Rettungsassistent dann nicht zur Verfügung. Deshalb die große Bitte von uns, momentan auf solche Ausflüge zu verzichten und einfach die schöne Umgebung am Wohnort zu genießen und vielleicht auch da mal neue Ecken kennenzulernen.
Dazu ruft nicht nur die bayerische Bergwacht auf, sondern auch die württembergische. Die haben ja auch mit dem Allgäu und Schwarzwald auch entsprechende Gebirgslagen.
Gerade in den Grenzgebieten von Bundesländern, die unterschiedliche Regelungen für die Feiertage getroffen haben, gibt es ja auch Verwirrung. So darf man zum Beispiel in Hessen und in Baden-Württemberg zu Ostern Motorrad fahren, in Bayern aber nicht. Beliebte Motorradrouten gehen aber oft durch mehrere Bundesländer. Was bedeutet das denn für die Durchsetzung von Verboten?
Ja, das ist manchmal schon ein bisschen eine absurde Situation, Frau Schweizer. Beispielsweise dürfen hessische Motorradfahrerinnen und Fahrer nach Bayern reinfahren und die bayerischen Polizisten müssten sie sogar durchlassen. Manche kehren aber auch an den Grenzen um, während die bayerischen Motorradfahrerinnen gar nicht erst losfahren dürfen. Also das ist schon, da zeigt sich wie bei den Baumärkten, wo es dann in einem Bundesland ist der Baumarkt offen, der andere ist zu und dann gibt es so einen Grenzverkehr über die innerdeutschen Ländergrenzen hinweg. Also das ist manchmal schon ein bisschen eine absurde Seite des Föderalismus.
Im Norden gibt es ja noch eine andere Situation. Das Oberverwaltungsgericht Greifswald hatte vor Ostern mit mehreren Entscheidungen gegen behördliche Verfügungen auf sich aufmerksam gemacht. Das Gericht hatte es ja Bewohnerinnen in Mecklenburg-Vorpommern erlaubt, ans Meer zu fahren. Und auch Gottesdienste sollten zumindest unter freiem Himmel möglich sein. Und dagegen sprach sich dann letztendlich das Bundesverwaltungsgericht aus. Wie reagieren denn jetzt Gläubige vor Ostern auf diese Gerichtsentscheide?
Also da muss man sagen, dass die Kirchen, vor allen Dingen die wichtige Nordkirche, protestantische Nordkirche an der Küste, da auch eine klare Haltung hatte, auch schon bei den Gerichtsverfahren in den Stellungnahmen. Das sagte mir Peter Schulze von der Nordkirche in Mecklenburg-Vorpommern.
Wir empfehlen unseren Gemeinden, keine Gottesdienste zu Ostern abzuhalten. Was die Gemeinden daraus machen, liegt in der Entscheidung der einzelnen Gemeinden, die autark sind. Aber von allem, was wir bisher gehört haben, ist es so, dass sich die Gemeinden daran halten und auch wirklich am gestrigen Karfreitag und an den Osterfeiertagen, die vor uns liegen, auch keine Gottesdienste abhalten wollen, wo Menschen in einem Raum zusammenkommen. Es gibt viele Angebote im Bereich der virtuellen Gottesdienste, die gestreamt werden oder als Video aufgezeichnet worden sind. Diese Angebote empfehlen wir unseren Mitgliedern wahrzunehmen und das wird auch vielfach gemacht.
So Peter Schulze von der Nordkirche, von der Küste.
Ja, und nicht nur Gottesdienste finden ja diesmal virtuell statt, sondern auch die Ostermärsche für den Frieden. Wie läuft das denn konkret?
Ja, einfach indem die Reden und Musikbeiträge, die normalerweise auf der Straße gehalten worden wären oder beigetragen worden wären, jetzt im Internet stattfinden, wie so vieles.
Danke, Ludger Fittkau, über diese Informationen aus den Bundesländern. Man sieht es bereits an den unterschiedlichen Maßnahmen in Deutschland. Der Umgang mit dem Virus variiert und so ist es natürlich auch mit den einzelnen Staaten. Wenn jetzt schon international über Lockerungen nachgedacht wird, dann kann das bei einem Virus eben nicht nur Folgen für ein einzelnes Land haben. Die Weltgesundheitsorganisation hat diesen globalen Blick auf die Lage und warnt davor, Beschränkungen zu rasch aufzuheben. Welche einzelnen Kriterien da laut WHO gelten sollten, berichtet Dietrich Karl Meurer.
Ausgangsbeschränkungen, Abstands- und Hygieneregelungen, geschlossene Schulen und Universitäten, Schließung der meisten Läden und vieler Betriebe, Reisebeschränkungen. All das gilt nahezu weltweit, um die Ausbreitung des Coronavirus zu bremsen. All das zerrt aber auch an den Nerven vieler Menschen und sorgt bei etlichen für Existenzängste. Die Weltgesundheitsorganisation wolle, so wie jeder andere auch, dass die Beschränkungen wieder aufgehoben werden. Das sagte der WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus in Genf auf einer im Internet übertragenen Pressekonferenz. Und weiter, er wisse, dass einige Länder bereits eine Lockerung der Hausarrestregelungen planen. Der WHO-Chef nannte 6 Bedingungen, die vor einem solchen Schritt erfüllt sein müssten.
First, the transmission is controlled.
Erstens, die Ansteckungsrate muss unter Kontrolle gebracht sein. Zweitens müssen ausreichend medizinische Dienste zur Verfügung stehen. Drittens muss das Risiko eines Ausbruchs in speziellen Einrichtungen wie Pflegeheimen minimiert sein. Außerdem müssten an Arbeitsplätzen, Schulen und allen anderen Orten, wohin sich Menschen unbedingt begeben müssten, Präventionsmaßnahmen ergriffen werden. Darüber hinaus müsse sichergestellt sein, dass das Virus nicht von außen wieder in ein Land hereingetragen werde. Und schließlich, so Tedros Adhanom Ghebreyesus, sechstens, ich kann diesen Punkt nicht genug betonen. Die Bevölkerung muss sich der Schritte der Lockerung der Maßnahmen bewusst sein und dahinter stehen. Jede und jeder Einzelne spielt eine bedeutende Rolle bei der Beendigung der Pandemie. Werde die Aufhebung der Einschränkungen nicht richtig durchgeführt, könne dies gefährlich, ja tödlich sein. Auch in Deutschland wird über eine Rückkehr zur Normalität diskutiert. Mehrere Länderchefs sprachen sich gegen eine verfrühte Lockerung der Maßnahmen aus. Die rheinland-pfälzische Regierungschefin Malu Dreyer etwa erklärte in der Süddeutschen Zeitung, dass für sie der Schutz der Bevölkerung an erster Stelle stehe. Und der Ministerpräsident von Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann, befürchtet eine zweite Infektionswelle bei einer zu schnellen Lockerung. Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder wollen am Mittwoch über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise beraten. Dabei dürfte es auch um die Schulen gehen.
Und zu diesem Thema nach 19.05 Uhr hier im Deutschlandfunk auch ein Kommentar. Es war eine extrem kurzfristige Sache. Gestern Abend kündigte das türkische Innenministerium eine Ausgangssperre für die größten Städte der Türkei an. 48 Stunden lang sollen die Anwohner ihre Wohnungen nicht verlassen, und zwar nicht ab Montag, sondern ab Mitternacht. Damit will die Regierung vermeiden, dass sich das Coronavirus über das Wochenende stärker ausbreitet. Weil diese Maßnahme erst nach dem allgemeinen Geschäftsschluss bekannt gegeben wurde, herrschte in den wenigen noch geöffneten Geschäften dichtes Gedränge, wie Türkei-Korrespondent Christian Buttgereit berichtet.
Am Morgen ist es still in Istanbul, so still wie auch sonst nachts nicht. Auf dem Bosporus ist nicht ein einziges Schiff zu sehen. Kein Motorenlärm, auch auf der Straße. Keine Menschen, die sich unterhalten. Kurz vor Mitternacht war das noch anders. Prügeleien wie hier vor einer Konditorei waren zwar die Ausnahme, aber vor den wenigen noch geöffneten Geschäften drängten sich viele Kunden, häufig dicht an dicht. In sozialen Netzwerken machte schnell das Wort Corona-Party die Runde. Längst nicht alle waren so vorbildlich wie die 28-jährige Istanbulerin Başak. Sie trug eine Schutzmaske, obwohl sie gar nicht in einem Laden war, wo das vorgeschrieben wäre, sondern ihr Obst und Gemüse an einem Straßenstand kaufte.
Zugegeben, es war schon echt erbarmungslos, das so in letzter Minute zu verkünden. Das stört mich. Man hätte rechtzeitig Bescheid geben können. Ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern funktioniert, aber ich selber praktiziere sowieso schon für mich eine Art Ausgangssperre.
Tatsächlich hatten die Behörden die Ausgangssperre erst 2 Stunden vor Inkrafttreten bekannt gegeben. Und auch nicht per Fernsehansprache von Staatspräsident Erdogan, wie das bei den bisher gültigen Ausgangssperren für die unter 20-Jährigen und über 65-Jährigen der Fall war, sondern per Internet- und SMS-Kurzmitteilung. Der Fernsehsender CNN Türk schaltete Innenminister Soylu per Telefon ins Programm. Auch das machte keinen besonders geplanten Eindruck. In 30 Großstädten und den sie umgebenden Provinzen, sowie in der Provinz Zonguldak, haben wir eine Ausgangssperre verhängt, angefangen ab Mitternacht bis Sonntag 24 Uhr. Alle Details darüber, wie genau verfahren wird, haben wir den Provinzverwaltungen mitgeteilt. Aber auch das nur sehr kurzfristig. So klagte der Istanbuler Bürgermeister Ekrem İmamoğlu, von der Regierung nicht zuvor informiert worden zu sein. Was die Regierung in Ankara dazu veranlasste, die Ausgangssperre so spät zu verkünden, darüber kann bisher nur spekuliert werden. Dass daraufhin Tausende in die Geschäfte stürmten, dürfte nicht im Sinne des Corona-Schutzes gewesen sein. Für die Ausgangssperre an sich hat die 28-jährige Istanbulerin Başak Verständnis. Jetzt, wo das Wetter endlich schön ist, hätten sonst wohl viele die Aufforderung, zu Hause zu bleiben, ignoriert.
Was wir schon lange gebraucht hätten, ist eine allgemeine Ausgangssperre, die für alle Bürger gilt. Deswegen bin ich jetzt ganz froh, dass es fürs Wochenende eine Ausgangssperre gibt. Das ist eine gute Nachricht. Aber das jetzt gilt nur für 2 Tage und das ist natürlich keine echte Lösung.
Geöffnet sein dürfen nur Apotheken, Tankstellen und Bäckereien, die ihre Ware dann ausliefern müssen, was heute Morgen die Stille der Stadt kurzfristig unterbrach. Der Gemüsehändler allerdings hatte gerade noch viel frische Ware eingekauft, weil der Samstag normalerweise ein umsatzstarker Tag ist. Nicht alles wird sich bis Montag halten. Was geht, kommt in die Kühlung, der Rest in die Mülltonne. Wichtiger ist, dass wir diese Epidemie loswerden, als dass wir uns Sorgen um die Ware machen. Die kann ruhig im Müll landen. Das mit der Ausgangssperre kommt verspätet. Viele Leute haben die bisherigen Maßnahmen wie Urlaub empfunden und sind beispielsweise in ihre Heimatstädte gefahren. Von hier nach da und so breitet es sich aus. Ich glaube auch, dass die Regierung uns die wirklichen Zahlen verheimlicht. Nach offiziellen Zahlen sind in der Türkei gut 47.000 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Etwas mehr als 1.000 sind bisher an Covid-19 gestorben.
Ausgangssperre in türkischen Städten. Ein Beitrag war das von Christian Buttgereit. Und in Bolivien sorgt heute die Meldung über eine drastische Kontrollmaßnahme für Aufsehen. Diesen Bericht schickt uns unser Korrespondent Ivo Maruschik.
Bolivien setzt auf Überwachung. Mit elektronischen Fußfesseln will das Land ab sofort kontrollieren, ob Menschen sich an die Quarantäneregeln halten, sprich, ob sie wie vorgeschrieben im Haus bleiben. Dabei muss der Betroffene nicht einmal positiv auf das neue Coronavirus getestet sein. Es genügt, dass der Verdacht besteht, sich infiziert zu haben. So können auch Kontaktpersonen von Erkrankten gezwungen werden, eine elektronische Fußfessel zu tragen. Das Gerät zeichnet den genauen Standort auf und übermittelt die Daten an eine Überwachungszentrale. In La Paz, dem Regierungssitz von Bolivien, sollen 500 Fußfesseln zur Verfügung stehen. Gleichzeitig werden zahlreiche Strafgefangene aus den Gefängnissen entlassen. Häftlinge ab 58 Jahren profitieren von einer Amnestie. Nur Mörder und Vergewaltiger von Minderjährigen sind ausgenommen. Das soll die Überfüllung der Gefängnisse verringern, um eine Ausbreitung des Virus dort zu verhindern. Die Haftanstalten in Bolivien sind dreifach überbelegt. Die entlassenen Straftäter müssen allerdings keine Fußfesseln tragen.
Und wir bleiben hier in Deutschlandfunk bei drastischen Maßnahmen gegen das Coronavirus. Am Anfang der Epidemie wurde Singapur für seine vorbildhafte Eindämmung gelobt. In den vergangenen Tagen sind die Fallzahlen aber so rapide gestiegen, dass die Regierung jetzt rigide Maßnahmen verhängt. Für einen Besuch bei Freunden zum Beispiel können umgerechnet fast 7.000 Euro fällig werden oder 6 Monate Gefängnis. Unsere Korrespondentin Lena Bodewein über Singapur, das versucht, mit der zweiten Corona-Welle umzugehen.
Stille an der Marina Bay. Hier tobte an jedem Abend das Leben. Spaziergänger, Feiervolk, fröhliche Familien genossen die opulenten Lasershows, Bootsfahrten und Gratiskonzerte. Jetzt laufen nur vereinzelte Jogger um die Bucht im Herzen Singapurs. Das ikonische Hotel Marina Bay Sands hat geschlossen. Auf seinen 3 Türmen leuchten riesig groß die Buchstaben SG für Singapur und ein Herz. Ansonsten sind die Lichter aus. Das passt zu den strikten Maßnahmen, die seit Dienstag in Singapur gelten. Circuit Breaker, Stromkreisunterbrecher, nennt die Regierung sie. Schulen, Restaurants, alles Nicht-Systemrelevante ist geschlossen für einen Monat.
Die Situation wird sich verschlechtern, bevor sie besser wird. Doch wir müssen da durch, bevor die Sonne wieder herauskommt und auf uns scheint.
So spricht der Premierminister Lee Hsien Loong per Video und ermahnt:
Don't make physical contact.
Vermeiden Sie Körperkontakt, denn dadurch verbreitet sich das Virus. Bitte erfüllen Sie die Vorschriften nicht nur den Worten nach, sondern erfassen Sie Ihren ganzen Sinn.
Singapur war eines der ersten Länder, in denen Covid-19 auftrat. Und schon früh hat es durch Temperaturkontrollen, Heimquarantäne und Kontaktaufspüren die Fallzahlen niedrig gehalten. Doch in den vergangenen Wochen gingen sie sprunghaft nach oben. Am Donnerstag gab es so viele Neuinfektionen wie nie zuvor. Viele Rückkehrer aus anderen Ländern hatten sie unwissentlich mitgebracht und
We've seen outbreaks in several foreign worker dormitories.
Wir haben Krankheitsausbrüche in einigen Quartieren der Gastarbeiter festgestellt.
Die Gastarbeiter, Foreign Domestic Workers, wie sie hier genannt werden, sind elementar für Singapurs Wirtschaft. Sie kommen meist aus Bangladesch, Myanmar, Indien, den Philippinen und leben zu Tausenden in abgesonderten Unterbringungen, die mal sauberer, mal von Kakerlaken verseucht sein sollen. Morgens steigen die Arbeiter auf Pritschenwagen und werden zu ihren Baustellen geschafft. Abends kommen sie zurück, nach einem Arbeitstag in der Singapurer Hitze. Sie leben in Schlafsälen mit Stockbetten, wo ein Dutzend Männer in einem Raum schlafen. Da ist es schwer, Safe Distancing einzuhalten.
Wir geben auf das Wohlergehen der Gastarbeiter Acht. Sie sind nach Singapur gekommen, um hart für ihren Lebensunterhalt und für ihre Familien zu Hause zu arbeiten. Sie spielen eine wichtige Rolle beim Bau unserer staatlich geförderten Wohnungen, unseres Flughafens, unserer U-Bahn. Wir sorgen dafür, dass sie weiter bezahlt werden und Geld nach Hause schicken können. Wir sorgen für ihre medizinische Versorgung und Behandlung.
Das versichert der Premierminister. Eine Taskforce aus Arbeits- und Gesundheitsministerium sowie der Armee baut Krankenstationen und Lazarette, bringt Nahrung und Wasser. Die betroffenen Quartiere sind unter Quarantäne. Die Arbeiter dürfen ihre Hausabschnitte nicht verlassen und keinen Kontakt zu Menschen außerhalb ihres Schlafsaales haben.
Wenn einer ihrer Familienmitglieder das hier sieht, glauben Sie mir, wir schätzen die Arbeit ihrer Söhne, Väter und Ehemänner in Singapur. Wir fühlen uns für ihr Wohlergehen, ihre Gesundheit, ihr Leben hier verantwortlich. Und wir tun unser Bestes, damit sie wieder sicher und gesund zu Ihnen zurückkehren können.
Safe and sound to you.
Lena Bodewein berichtete über die Situation in Singapur. Es ist 18.31 Uhr, Sie hören Der Abend hier im Deutschlandfunk. Normalerweise ist Rom an diesem Osterwochenende voller gläubiger Christen, aber die Zeiten sind eben nicht normal. Feierlichkeiten wie sonst sind schlicht undenkbar im Vatikan und dem schwer vom Virus betroffenen Italien. Der Vatikan hat alle öffentlichen Zeremonien abgesagt. Live zugeschaltet aus Rom ist jetzt unser Korrespondent Jörg Seiselberg. Herr Seiselberg, vielleicht beginnen wir einmal mit Ihren Eindrücken aus der Stadt, die ja eine völlig andere ist als sonst zu Ostern. Was ist das für ein Rom, das Sie da gerade erleben?
Ja, ein Rom, in dem man diese besonders schwierige Stimmung in den Coronavirus-Tagen nochmal ganz besonders merkt, weil das die Tage sind, in denen normalerweise die Stadt so voll ist wie nie. Menschen aus allen Ländern quasi der Welt hier, die da sind, um die Osterfeierlichkeiten zu verfolgen, auch ansonsten die Osterstimmung hier in Rom zu genießen. Und diesmal ist die Stadt wirklich leer. Ich war vor 2 Tagen im Zentrum an der Spanischen Treppe, wo sich normalerweise gerade in diesen Tagen die Menschen drängen, am Trevi-Brunnen. Und ich war da alleine. Man wird dort dann kontrolliert, angesprochen von der Polizei, muss nachweisen, dass man unterwegs sein darf. Als Journalist darf man das. Aber ansonsten darf sich dort auch niemand bewegen. Also eine wirklich unwirkliche Stimmung. In den normalen, in Anführungsstrichen, Wohnvierteln der Römer ist ein bisschen mehr los. Da waren heute Morgen die üblichen Schlangen vor den Supermärkten einen Tick länger, weil die Leute dann doch einkaufen für das Ostermahl, auch wenn das im kleinsten Kreise nur in der Familie stattfinden kann.
In der katholischen Kirche ist das ja jetzt der Zeitpunkt zwischen Karfreitagsprozession und Osternacht. Vielleicht schauen wir erstmal zurück. Was war das denn für eine Karfreitagsprozession ohne Pilger?
Eine Karfreitagsprozession, die eindrucksvoll war dennoch, aber eine komplett andere, als wir sie bislang kannten aus den vergangenen über 50 Jahren, wo sie immer stattgefunden hat am Kolosseum. Auch das einer der Höhepunkte der Ostertage, wo viele tausend Menschen am Kolosseum sind, diese Zeremonie mit Kerzen und Fackeln und dem getragenen Kreuz verfolgen. Das fand am Petersplatz statt. Und der war weitgehend leer. Da war der Papst, der unter einem Baldachin saß, die Prozession weitgehend still verfolgt hat. Und es waren 10 Menschen auf dem riesigen Petersplatz, auf dem 100.000 Menschen eigentlich Platz haben. Und die trugen das Kreuz, gingen die einzelnen Kreuzwegstationen mit in der Tat beeindruckenden Meditationen. Und dann die wichtige Schlussgeste des Papstes, als er in einem minutenlangen stillen Gebet vor dem Kreuz von San Marcello gebetet hat. Das ist dabei bei allen Osterfeiern dieser Feierlichkeiten. Und es ist ein besonderes Kreuz, hat eine besondere Bedeutung für die Katholiken, weil es im Mittelalter schon genutzt wurde, wurde für Prozessionen durch die Stadt getragen, als die Pest hier beispielsweise herrschte. Also eine besondere Bedeutung dieses Kreuzes, gerade in Zeiten von Epidemien und Pandemien.
Was sind denn die Botschaften, die vom Papst da ausgesendet werden? Beschäftigen die sich auch hauptsächlich mit der Corona-Krise?
Nicht nur. Gestern ging es um das Thema Schuld und Sühne. Da stand das Leben in den Gefängnissen in wirklich sehr beeindruckenden Meditationen im Mittelpunkt. Aber es wird immer wieder der Bogen dann auch geschlagen zu der aktuellen Zeit, die natürlich geprägt ist durch diese Coronavirus-Situation. Und da ist das Osterfest, das Wichtigste der Christen, natürlich auch eines, was in gewisser Weise in die Zeit passt, weil es ein Fest ja ist, das Hoffnung geben soll, die Hoffnung auf den Wiederbeginn des Lebens, die Hoffnung darauf, dass das Leben über den Tod siegt. Also das sind Botschaften, die sich natürlich durch die Osterfeierlichkeiten ziehen und jetzt einen ganz besonderen aktuellen Bezug haben.
Wir haben nicht mehr viel Zeit, aber vielleicht noch ganz kurz zum Schluss, Herr Seißelberg. Was ist denn schon über die Osternacht bekannt und wie sie gefeiert wird?
Auch in sehr kleinem Rahmen, da ist normalerweise ja die Zeremonie des Entzünden des Osterlichts, das dann durch die Kathedrale wandert. Diesmal wird der Papst mit ganz wenigen Gläubigen in der Kathedrale sein. Es wird auch wieder ein Osterlicht entzündet, aber wie gesagt, in ganz kleinem Rahmen trotzdem die Geste, auch hier die Nacht, in der das Leben über den Tod siegt, auch das, die Botschaft, die der Papst senden wird, wie gesagt, in diesen Tagen besondere Bedeutung.
Vielen Dank nach Rom an Jörg Seißelberg. Mehr als 76.000 Menschen starben in den Konzentrationslagern Buchenwald und Mittelbau-Dora bei Nordhausen. So gibt es die Stiftung der heutigen Gedenkstätten an. Auf den Tag genau 75 Jahre ist es heute her, dass das Konzentrationslager in Buchenwald bei Weimar befreit wurde. Das Gedenken musste inmitten der Corona-Krise anders ausfallen als bisher. Aus Thüringen zugeschaltet ist unser Landeskorrespondent Henry Bernhard. Herr Bernhard, sonst gab es zu solchen Jahrestagen Festakte, zum Beispiel im Weimarer Nationaltheater. Wie konnte man denn heute gedenken, ohne die Corona-Maßnahmen zu missachten?
Naja, es gab nicht viel Öffentliches, eigentlich gar nichts Öffentliches. Der Direktor der Stiftung, Volkhard Knigge, hat im stillen, im schweigenden Gedenken eine Rose niedergelegt an der Gedenkstätte. Ringsrum lagen viele Dutzend Kränze. Ich habe gesehen vom Ministerpräsidenten von Thüringen, vom Botschafter der USA, von der bulgarischen Botschaft. Da waren wir nur ein paar Journalisten, die dabei standen. Jemand anders durfte gar nicht mit auf das Lagergelände. Vor dem Zaun standen 20, 30 Leute. Die haben sich auch gut verteilt, muss man sagen. Also sie haben alle Bestimmungen eingehalten. Sie brachten Blumen. Sie wollten irgendwie um diese Stunde, das war ja genau die Stunde, 15.15 Uhr der Befreiung vor 75 Jahren dabei sein. Da lagen auch schon viele Blumen, die wurden über die ganze Woche hochgebracht, wo Leute einfach ihr gedenken wollten in Stille. Die Buchenwald-Stiftung hat sehr viel ins Netz gestellt, noch zusätzlich zu dem, was sonst drin steht. Vor allem die ungehaltenen Reden von denen, die kommen wollten in dieser Woche, die auf Veranstaltungen gesprochen hätten, die auch sehr berühren. Zum Beispiel von José Brunner, das ist der Enkel des Diamantenschleifers Max Brunner, der im Buchenwald Häftling war und auch überlebt hat. Und der erzählt halt dort in dieser Rede eine persönliche Geschichte von Opa Max. Und das ist natürlich was ganz anderes, als wenn er von irgendwelchen Opfern redet, sondern da geht es halt um Opa Max, um seinen Opa. Ja. In ganz Weimar sind Banner aufgehängt mit Fotos von Überlebenden und Zitaten aus der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Aber wer einmal mit Zeitzeugen gesprochen hat oder ihnen zugehört hat, der weiß natürlich, dass das was anderes ist. Und der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde sagte mir gestern am Telefon, na, das ist die Vorschau auf das, was wir in ein paar Jahren überall zu erwarten haben, dass eben die Zeitzeugen, die Überlebenden von damals nicht mehr dabei sein werden.
Wird bei solchen Veranstaltungen auch daran erinnert, wie sich die Menschen, die um das KZ herum lebten und die Stadt Weimar verhalten haben, als es losging und während des Krieges?
Naja, nicht unbedingt bei diesen Veranstaltungen im Konkreten. Aber es gibt in der Thüringer Erklärung, die heute die Thüringer Verfassungsorgane veröffentlicht haben, auch den Verweis darauf, dass die Deutschen sich nicht selbst befreit haben und dass die Motive für Ausbeutung, Knechtung, Ermordung von Millionen von vielen geteilt wurde. Aber da ist in den letzten Jahrzehnten viel geschehen. Also auch Buchenwald nach Weimar zu holen, die Geschichte wieder zusammenzubringen. Denn KZ und Stadt waren eng verbunden, immer miteinander. Es gab sogar eine Buslinie hoch nach Buchenwald von Weimar. Es gab einen Zoo dort, den auch die Leute Weimarer auch sich anschauen konnten. Weimarer Firmen haben gebaut und geliefert. Häftlinge haben in Weimarer Firmen gearbeitet. Die Toten wurden zuerst in Weimar im Krematorium verbrannt. Ich habe auch schon vor 25 Jahren mit alten Frauen gesprochen, die auf den Dörfern ringsrum wohnten um Weimar, habe daraus auch lange Radiosendungen gemacht. Die alten Frauen sagten doch im ersten Satz immer, wir haben doch nichts gewusst, aber dann erzählen sie eben, was sie alles erlebt haben, was sie wussten von Gewalt, von Gefolter, von Morden. Sowas wird thematisiert, nicht unbedingt auf den Veranstaltungen, wenn sie stattfinden, aber insgesamt ist Buchenwald immer mehr zum Thema geworden in Weimar.
Wie hat sich denn diese wechselvolle Geschichte auch der Erinnerung über die Zeit hinweg verändert?
Naja, ich habe es noch in der DDR erlebt. Ich bin nach Weimar gezogen, da war ich 7, da war gleich das Thälmann-Denkmal um die Ecke. Da stand dieser Ernst Thälmann, der Führer der KPD. Hinter ihm stand an der Wand, aus unserem Opfertod wächst unsere sozialistische Tat. Das war eine fast sakrale Verehrung. Dort sind wir jährlich aufmarschiert, erst mit Pionierhalstuch, später mit FDJ-Hemden. Da ging es eigentlich immer nur darum, die DDR zu beglaubigen, ihre Existenzberechtigung zu beglaubigen im Buchenwald. Das hat sich vehement geändert in den letzten Jahren, seit 1990. Es wird aller Opfergruppen gedacht. Es wurde über jüdische Opfer überhaupt nicht gesprochen in der DDR. Das ist alles anders geworden.
Vielen Dank für diese Informationen an unseren Landeskorrespondenten Henry Bernhardt. Hier geht es nach dem Hintergrund und den Nachrichten weiter mit der Abend hier im Deutschlandfunk. Bisher am Mikrofon war Marina Schweizer.